werden. Also müssen, das ist ja was Schönes, bei uns Mitglied zu sein.
Immerhin.
Vertrauen aufbauen, das ist, glaube ich, ganz entscheidender Punkt. Ohne Vertrauen geht wirklich gar nichts. Mir dauert es dann oft zu lange. Ich verstehe das überhaupt nicht, warum mir der andere nicht versteht. Aber also jede Kommunikation hat auch einen Anteil von Unterhaltung.
Mood Talks. Ein Podcast der Mutmacherei. Ihre Moller lädt zum Gespräch.
Herzlich willkommen beim Mood Talk. Diesmal begrüße ich Ursula Seethaler. Liebe Uschi, hallo. Wir machen heute was gemeinsam.
Hallo. Ja, das freut mich, dass wir das gemeinsam machen. Ich finde es ja sehr toll, deine Podcasts.
Fein,
dass ich eingeladen bin.
Ja, ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir machen das gemeinsam. Ich betone das schon so, weil das auch unser Thema sein wird heute. Du bist irgendwie eine, die gern gestaltet, die gerne etwas verändert, auch in ihrem eigenen Leben und die gern was gemeinsam macht. Beschreibt dich das richtig oder habe ich dir da jetzt irgendwas umgehängt?
Na, das kann man schon so sagen. Also gemeinsam, das ist wirklich ein ganz zentraler Punkt für mich. Ich bin tatsächlich auch Teamplayerin, also alleine, das geht nicht lange. Und Gestalten ist auch ein ganz wichtiges Thema. Also das heißt, das zieht sich auch durch mein Leben. Also etwas Neues zu tun, etwas zu gestalten und dann zu wissen, wie es aussehen soll und durchzutragen. Und das dann natürlich Leute dazu zu probieren oder eben sich auch natürlich manchmal anzuschließen, so dass nicht das alles ich mache.
Okay. Du bist aber,
ja, das stimmt schon.
Okay, gut. Wunderbar, habe ich schon ein Hakerl gekriegt. Du bist ja auch eine, wo es irgendwie recht schwer ist, so quasi eine Berufsbezeichnung zu finden, die dann auch passt für alles, was du machst. Fangen wir doch einmal an bei einem ganz spannenden Projekt, in dem du im Augenblick gerade involviert bist und das auch schon einige Schlagzeilen gemacht hat, die sich auch zu mir durchgeschlagen haben, nämlich ich spreche vom Projekt Our Power. Das klingt ja irgendwie schon so, nicht? Der Power ist immer gut und irgendwie was Our, da steckt auch dieses Gemeinsame drin. Und was ist ein Our Power? Was tust du da?
Was also, hier da? Was ist Our Power? Our Power, unsere Kraft. Und das hat nicht mehrfach Sinn von wegen unserer Kraft, weil es hat mit Energie zu tun. Es hat aber auch mit unserer Kraft zu tun, eben Dinge selber zu gestalten. Und deshalb ist für mich so dieser Doppelsinn gleich im Namen schon verankert. Das ist ein ganz spannendes Projekt, weil wir einen neuen Marktplatz gestalten, einen Online-Marktplatz, bei dem man Energie verkaufen kann, also selbst erzeugte Energie, das heißt Photovoltaikanlagen beispielsweise, die mehr Strom produzieren, als man in den meisten Fällen braucht. Den Überschussstrom kann man direkt dann jemanden verkaufen, den man auch kennt. Und ich zum Beispiel in der Wohnung, kann von jemandem ganz konkret den Strom kaufen. Und das ist eine Plattform, also die, wie gesagt, die Käufer- und Verkäuferseite matcht. Aufgebaut ist sie als Genossenschaft, also etwas Gemeinsames. Da sind wir schon wieder beim gleichen Thema. Also nicht nach klassischen so Marktregeln, sondern es geht auch darum, dass sich viele zusammentun, eine neue Infrastruktur bauen und dann mit etwas Neues quasi in den Markt einbringen.
Ich muss da gleich ganz viel nachfragen zu diesem Projekt, weil ich tue mir, wenn es um Strom geht, grundsätzlich immer schwer, diese Modelle zu verstehen, einfach aus dem Grund, weil Strom ja kein Marshall hat. Ja? Das heißt, ich kann mir dann schon schwer vorstellen, geht es jetzt wirklich um in eurem Fall um ganz konkret den Strom von dem Nachbarn oder also auch physisch unter Anführungszeichen, oder ist es ähnlich zum Beispiel wie bei diesem Ökostrommodell, dass man eben sagt, okay, ich fördere eigentlich den Ökostrom, aber das, was aus meiner Steckdose kommt, ist natürlich Strom ohne Marshall.
Also der Strom ist immer ohne Marshall, das schaffen auch wir nicht. Das schaffen auch wir nicht.
Dachte ich mir doch fast.
Definitiv, aber wenn man Strom kauft und verkauft, dann geht es ja nicht darum, wo das Geld ankommt. Also das heißt, wer das Geld bekommt, von dem ist auch der Strom und der hat dann auch, sage ich mal, in dem Fall, weil wir sagen, die einspeisen, auch bessere Preise bekommen, haben wir größere Chance, ihre Photovoltaikdächer auszubauen oder es besser zu finanzieren. Also das heißt auch Absätze und Förderungen erneuerbare Energie, also einfach zu realisieren, ja, einfach zu investieren und damit es auch tatsächlich passiert. Das heißt, der Strom hat keinen Marschall, aber wenn ich bei jemandem, den ich kenne, Strom kaufe, dann bekommt der genau die Menge, die ich kaufe, dann das Geld. Und deshalb sagen wir, es ist eben eine der Strombezug wird zur Strombeziehung. Und es ist einfach der Geldstrom, der dann an die richtige Adresse fließt. Und das ist das andere im Verhältnis zu allen anderen Anbietern bis jetzt.
Das heißt, das ist so ein Schritt raus aus dieser Anonymität, weil ich kann dir zwar sagen, wer
Genau.
mein Stromanbieter ist, ich weiß, was auf der Rechnung steht, aber mehr weiß ich nicht. Ja? Und bei euch gibt es da also wirklich dann quasi eine persönliche Beziehung oder wie funktioniert das?
Ja, das werden wir nicht schauen, wie intensiv sich das in Zukunft gestalten wird. Aber Tatsache ist es so, dass man echt auf die Webseite dann gehen kann und was weiß ich, ich kenne jemanden oder ich komme selber vielleicht aus Oberösterreich und ich habe einen Bezug dorthin, weil das sind irgendwie Freunde. Und dann kann ich entweder jemanden, den ich kenne, der den Strom dort anbietet, wirklich höchstpersönlich auswählen. Oder ich kann dann sagen, aus der Region Mühlviertel zum Beispiel, ja, weil ich dort eine Beziehung dahin habe. Und das ist der Vorteil und das Geld bleibt nicht dann dort auch in der Region. Wir dürfen nicht vergessen, alles, was wir an Energie aus der Region beziehen, nicht nur aus der Region, prinzipiell überall aus Österreich eben beziehen, das Geld bleibt doch dann in der Region und substituiert natürlich andere Energieformen. Und das hat dadurch, also je mehr Strom natürlich in der Region quasi durch Photovoltaik oder erneuerbare Energie erzeugt wird, und das Geld vor Ort dann quasi eben dort gekauft wird und das Geld dort bleibt, braucht man dann andere Energieformen nicht. Also das hat schon einen direkten Sinn und hat einen echten Vorteil für die Region. Und die persönliche Beziehung, wenn wir mal schauen, wie persönlich sie denn wird, denn normalerweise ist es ja so, wenn man sich Strom interessiert, man sich genau einmal dafür, nämlich dann, wenn man kauft oder wenn man gerade oder sagt, okay, jetzt mache ich den Schritt. Aber und dann meistens erst wieder, wenn die Jahresrechnung kommt. Aber wir wollen tatsächlich ein Stück mehr draus machen. Also indem wir diesen Leuten, die den Strom einliefern, ein Gesicht geben und wirklich Fotos von denen haben, deren Motivation erzählen, warum sie eigentlich zu uns gegangen sind, dass sie als Erzeuger ihren Strom anbieten. Möglicherweise kann man dann sie wirklich besuchen oder wir werden vielleicht echt Exkursionen oder Feste vielleicht einfach mal veranstalten. Dass wir sagen, das kann man auch feiern, da kann man auch gemeinsam was erleben. Und das ist einfach nicht der anonyme Stromeinspeiser, sondern das sind Menschen, die auch was investieren, eben dabei sind und in der Region etwas verändern wollen. Also gerade in Oberösterreich, um das vielleicht noch ganz kurz auszuführen, ich bin ja selber eher Städterin und deshalb bin ich auch immer ganz fasziniert, wenn ich da aufs Land fahre und das dann vor Ort sehe. Da wird das Brot, also sagen wir so, die versuchen, nicht die versuchen, die verarbeiten das Mehl, also das Korn, das vor Ort ist, mahlen das, machen das Brot draus, haben kurze Wegstrecken, liefern das Brot aus und dieser Bäcker hat natürlich eine Mühle und hat auch jetzt eben Photovoltaik, in dem Fall eine kleine Wasserkraftanlage und bietet jetzt auch noch den Strom dazu an. Also die Idee ist einfach, vieles zu verquicken und alles, was möglich ist, in der Region auch auszunützen. Und das finde ich eigentlich einen sehr sympathischen, nachhaltigen Gedanken, den es
Das,
zu unterstützen gilt und den wir eben dadurch
ja.
auch fördern können.
Jetzt hast du viel von der Region gesprochen und Oberösterreich und so weiter. Ich bin ja auch eine Städterin. Ist sowas auch in irgendeiner Weise für Leute aus den Städten, speziell jetzt auch aus Wien, kann man da auch in irgendeiner Form mitmachen? Und wenn ja, wie?
Ja, freilich. Also einerseits, indem man den Strom bezieht, also das ist eine Form von Mitmachen. Also man unterschätzt es ja, wo man den Strom bezieht, wohin man irgendwie Produkte kauft, das wissen wir jetzt auch in anderen Bereichen. Das ist ein Teil von Mitmachen und auch schon Neugestalten. Man hat natürlich auch andere Formen, weil wir sind einfach eine Genossenschaft, man kann sich auch beteiligen als Genossenschaft, wenn man sagt, boah, das ist eine tolle Sache, die Infrastruktur neu zu bauen. Das auch, weil man vielleicht gerade nicht selber Strom beziehen kann oder in lang andere gebundene Verträge ist. Dann kann man Genossenschafter werden. Und zukünftig wollen wir auch noch nicht größere also Anlagen auch bauen. Also das heißt zum Beispiel, wenn auf eine Schule Photovoltaikanlage gebaut werden muss, also wo es wieder um gemeinschaftliche Anlagen geht, dass man sich dann auch dort das Geld braucht, um diese Dinge zu realisieren, da wird man sich dann beteiligen können. Aber das wird, das kommt jetzt erst jetzt im nächsten halben Jahr, wird das entwickelt. Aber
Okay.
jetzt kann man mal in der einfachen Form teilnehmen und das Ganze unterstützen oder eben auch dann Spaß dran haben, wenn man den eigenen Erzeuger, also wenn man als Städter vor allem den eigenen Erzeuger quasi, Stromerzeuger besuchen kann.
Okay, so jetzt muss ich noch einmal nachfragen, weil habe ich entweder nicht verstanden oder nicht gut zugehört oder wie auch immer. Kann oder muss jeder Mensch, der da mitmachen will und diese Idee unterstützen will, Genossenschafter werden oder kann man auch anders mitmachen?
Ganz eine wichtige Frage, ganz eine wichtige Frage, weil es sind nur die Erzeuger, die müssen, also weil es auch das größere Commitment ist zu dieser Plattform, die müssen quasi Mitglied werden, also müssen, das ist ja was Schönes, bei uns Mitglied zu sein. Auf der anderen Seite, die kaufen, müssen nicht Mitglied sein. Also die müssen keinen Genossenschaftsanteil zeichnen, sondern kaufen geht einfach immer.
Okay, und
Das ist sehr unerschwellig.
können die auch in die Genossenschaft einsteigen oder nicht?
Jeder ist herzlich willkommen. Also es gibt,
Okay.
wir haben auch jetzt schon eine ganz große Anzahl von Personen, die weder Strom beziehen noch Strom selber erzeugen, aber überzeugt sind von diesen nachhaltigen Gedanken, von diesem Marktplatz, von dieser Neuerung im Grunde. Und sie wollen es vorantreiben, finden es eine gute Idee und haben gesagt, ja, damit ihr in den Start gehen könnt, zeichnen wir Genossenschaftsanteile, um das zu realisieren. Also man hat wirklich
Cool.
einige Möglichkeiten dabei zu sein.
Okay, das heißt, die sind quasi Fans von eurer Idee und eurem Projekt und machen als
Ja.
Fans mehr oder weniger mit.
So kann man das sagen.
Ja, welche Überlegungen haben euch denn dazu veranlasst, eine Genossenschaft zu gründen und nicht, das heißt, ganz normale Firma, GmbH, irgend sowas aufzuziehen?
Also Genossenschaft deshalb, weil es ums faire Wirtschaften geht und um einen fairen Markt geht. Also das heißt, in der Energiewelt ist es ja so, dass man auf der einen Seite, wenn man sozusagen den Ausbau von erneuerbaren Energien vorantreiben möchte, braucht es für die Erzeuger faire Preise. Also das heißt nicht einfach um Börsepreise, Mindestpreise, sondern es braucht faire Preise, die wirklich bei den Erzeugern ankommen. Und auf der anderen Seite müssen wir nicht auch, also bekommt man faire Preise, muss man faire Preise zahlen. Und es geht sozusagen schon um einen Markt, wo man dann auch im Endeffekt Genossenschaftsanteile, wenn alles gut geht, verzinst. Also dass alle, die ihren Geldeinsatz da hineinlegen, auch was davon haben. Aber es geht um diese gemeinsame Infrastruktur, die gebaut wird. Und wenn man was Neues baut, braucht man die vielen, die etwas auf den Weg bringen. Und das heißt, es sind viele Dinge ja auch ausjudiziert. Man weiß, wie man Genossenschaftsverbände gründet, wie das mit den Rechtsformen, Statuten und all diesen Dingen zu tun hat. Das heißt, und dass eben alle gleichmaßen beteiligt sind und auch ein langfristiges Projekt ist. Es ist auch da langfristig gedacht. Also Genossenschaften leben ja auch lange von vielen Menschen und da hat nicht einer das Sagen, der dann sagt, okay, jetzt ist aus oder macht was Neues, sondern es geht um die Partizipation, um die, wir sind jetzt immerhin 250 Personen schon, die sich zu einer Generalversammlung dann mindestens einmal im Jahr treffen, kommt
Ja.
dran, wie viele dann kommen. Und die können auch dann Fragen stellen und die können uns natürlich auch Hinweise geben und Informationen geben. Können dann wirklich bei der Sache dabei sein und auch die großen Linien gemeinsam mitgestalten. Und deshalb Genossenschaft.
Was ich an den Genossenschaften auch spannend finde, ist, dass die auf der einen Seite eben eine quasi traditionelle Form sind, die sich in der Vergangenheit schon bewährt hat, aber dass sie auf der anderen Seite jetzt auch sowas wie eine Renaissance erleben und sich eigentlich herausstellt, dass es eine Organisationsform auch für die Zukunft sein könnte. Ja.
Das stimmt, ja.
Weil sie einfach etliche der Fallen und Nachteile von diesen sehr, ich sage mal, kapitalistisch orientierten Systemen oder die sehr aufs Extrahieren von Profit aus sind, eben nicht haben. Ne?
Genau. Also es ist auf der einen Seite eine Wirtschaftsform, die schon in unsere Marktwirtschaft, in so soziale Marktwirtschaft gut hineinpasst, klare Regeln hat, also auch rechtlich klare Regeln hat, weil das ist schon auch wichtig. Das heißt, es können immer Dinge auch schiefgehen und da braucht es dann klare Regeln, wie man zu handeln hat. Auf der anderen Seite gibt es ja viele verschiedene Projekte. Ich denke, gerade vor allem, wir haben einen Revisionsverband, jede Genossenschaft braucht einen Revisionsverband, an dem man teilnimmt, also Mitglied sein muss. Und der heißt bei uns Rückenwind. Das im Waldviertel von so den Kollegen von GEA quasi dort ausgehend ins Leben gerufen worden, weil die sagen auch, es braucht diese kleineren und auch neuen Genossenschaften, auch neuen Revisionsverband. Und dort, die stoßen auch viele kleinere Projekte an, wo es zum Beispiel über generationenübergreifendes Wohnen geht, über Kulturprojekte geht. Und da sieht man auch, das sind langfristige Projekte, wo manche Menschen eben Geld haben und Genossenschaftsanteile zeichnen und andere eben die Idee haben, so neue Businessmodelle zu entwickeln und zu tragen. Oder dieses generationsübergreifende Wohnen hat ja wirklich auch viele Dimensionen, wo man auch denkt, Genossenschaften sind ja wirklich ganz eine tolle Sache. Und in Oberösterreich gibt es ja auch eine tolle Genossenschaft noch, den Namen mir jetzt natürlich im Moment nicht einfällt, aber vielleicht während des Gesprächs dann.
Meinst du vielleicht die Egen, die Othello Egen
Die
unter
Othello, Miss
Umständen?
Othello, genau, richtig, danke schön. Das ist für mich auch eine ganz schöne, eine der ersteren Genossenschaften, die das auch in Angriff genommen haben. Und in dem Fall waren ja viele Personen, die unterschiedlich tätig waren in unterschiedlichen freien Berufen, die sich zusammengetan haben und gesagt haben, sie geben sich eine Marke. Und tun sich zusammen und hat auch dort große Vorteile.
Da sind
Also
wir
war
wieder
nicht die
beim,
große Firma, sondern
ja.
großes Team.
Da sind wir wieder beim Zusammen und etwas gemeinsam machen bei so einem deiner Kernthemen. Du bist ja in diesem Projekt gemeinsam mit anderen Leuten. Ja, jetzt würde mich einmal interessieren, wie bist du überhaupt dazu gekommen? Also wie ich das erfahren habe, war ich ein bisschen überrascht, weil ich habe dich so irgendwie abgespeichert auf der einen Seite als, ich glaube, Fachfrau für Kommunikation oder so, wenn ich das recht sehe, korrigiere mich. Und auf der anderen Seite auch als Gestalterin von Beteiligungsprozessen und Partizipationsprozessen und so. Wie kommst du dazu zu erneuerbaren Energien? Wie
Genau.
naheliegend oder fern ist das?
Das ist tatsächlich ein interessanter Sprung gewesen. Also das heißt, die Energiethemen waren mir fast früher Leben nicht ganz so fremd, aber so intensiv habe ich mich nicht damit auseinandergesetzt. Tatsächlich ist es so, dass ich mir lange eigentlich als Kommunikationswissenschaftlerin vorgestellt habe. Das heißt, Kommunikation und wie Kommunikation funktioniert und wie das optimal geht und was man alles machen kann und evaluieren kann. Und das ist eine zentrale Sache für mich immer gewesen, auch ganz spannend. Ja, und dann, wie gesagt, Partizipation war auch seit 2012 ein großes Thema, weil man gedacht hat, da kann man online, was kann man online alles machen, also auch Kommunikation und Menschen mit einbinden und wie gehen diese neuen Technologien, um dann Mehrwert herauszufinden. Und wie gesagt, vor 2 Jahren, das war jetzt, mein Gott, die Zeit vergeht wirklich schnell, also doch 2018 im Frühjahr, habe ich den Ulfert Höhne, also auch ein längerer Freund eigentlich schon, der gesagt, geht schon seit 1 Jahr oder seit 1,5 Jahren wieder mit einem Projekt schwanger und das möchte ich nicht umsetzen. Daraufhin habe ich gesagt, na komm, wir haben eine Bürogemeinschaft, gemeinsam, Gemeinschaft. Und habe gesagt, ihr kommt bei uns ins Büro, nimm da mal Platz und dann wird schon was aus dem Projekt. Und er hat gesagt, ich mache das schon, wenn ich mitmache. Daraufhin habe ich gesagt, na gut, mache ich mit, ja. Weil er hat an sich nur interessante Themen immer wieder am Arbeiten gehabt. Und er ist schon Energie. Also er hat auch die Ökostrome gegründet und er ist schon wirklich versiert, was all diese Themen anlangt. Und dann ist der Peter Mollner noch dazu gestoßen. Auch er war bei der Ökostrom im Vertrieb und hat dort auch ganz federführend mitgewirkt. Und ja genau, dann sind wir zu dritt da gesessen und haben gesagt, na gut, dann gehen wir es jetzt an. Es waren viele Diskussionen. Einerseits muss man auch immer die gleichen Sprache erst finden. Also ich musste erst in die Energie irgendwie rein. Was ist und wie denn das so funktionieren kann, aber die haben mir das dann alles sehr viel erklärt und erzählt und habe das immer sehr spannend gefunden. Was lernen ist immer spannend. Und ich habe dann mein Kommunikationswissen eingebracht und das war da auch ganz gut passend. Nämlich nicht nur die Kommunikation nach außen, sondern auch die Kommunikation nach innen, wie man miteinander umgeht, auch wenn man eigene Workshops gestaltet, Ideen generiert, die dann auf die Reihe bringt. Das war dann mein Part im Team. So viel dazu.
Was mich in dem Zusammenhang auch interessieren würde, ist eine Frage, die irgendwie in der letzten Zeit öfter aufgetaucht ist. Es beschäftigen sich ja jetzt ganz viele Projekte oder Menschen, die Lösungen suchen mit diesem Thema des Gemeinsammachens. Ja? Also, dass es nichts bringt, das Einzelkämpfertum oder dieses sehr stark auf den persönlichen Vorteil orientierte. Die Frage ist auch, funktioniert das immer? Ist das immer einfach? Oder gibt es da was, was wir jetzt, ich sage mal ganz pauschal, insgesamt und überhaupt eigentlich noch lernen müssen, weil wir es nicht so gewöhnt sind? Also wirklich gemeinsam etwas zu machen. Wie ist da deine Erfahrung insgesamt und überhaupt und auch speziell jetzt in dem Projekt?
Naja, also ich glaube, gemeinsam tun klingt immer cool. Wir kennen ja auch immer dieses Wort Co-Creation und sind dann ganz von Sinnen und von Dannen, wenn man dann, also klingt cool, das heißt, man sich zusammentut, es gibt einen Workshop, kommt was raus.
Und man fühlt
Aber
sich so cool, wenn man co-kreiert, ne? So.
co-kreiert, genau, gemeinsam mit anderen co-kreiert. Tatsache ist aber, dass meine Erfahrung gebracht hat, dass gemeinsame Verstehen, das ist, glaube ich, ganz ein ganz zentraler Punkt für jedes gemeinsame Handeln und das ist nicht ganz so einfach, weil wir einfach so viele Chancen haben, irgendwie also Dinge misszuverstehen. Man braucht es schon, also die Vorstellung mit bestimmten Worten und Begriffen, ja, oder Ordnungen. Also manchmal, wenn man auch zusammenarbeitet, das kennt man, man legt irgendwas ab. Also bei uns ist beruflich im gemeinsamen Folder oder Ordner halt im Computer und da fängt schon an, das gemeinsame Entstehen, also gemeinsam sich zu vereinbaren, über Regeln vereinbaren, wie ordnet man was, wie versteht man was, wie betreibt man was, gemeinsame Strategien zu entwickeln, das gemeinsame Produkt zu entwickeln. Jeder hat da ganz andere Perspektive, was an dem Produkt wichtig ist, was das Wesentliche ist und wie das ausschauen muss. In Unternehmen beginnt es schon beim Logo zum Beispiel oder noch viel vorher. Was sind interessante Farben davor? Ja? Das sind ganz tolle Diskussionen. Also es gibt Vielfältiges und da muss man sich wirklich zusammensetzen und ja, diskutieren und auch, glaube ich, das Zuhören lernen. Und dann sich manchmal überlegen, was der andere eigentlich damit verbindet, warum er das sagt oder einbringt. Und ernst nehmen, Vertrauen aufbauen, das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Ohne Vertrauen geht wirklich gar nichts. Weil wenn ich von vornherein denke, der andere macht etwas sowieso gegen mich oder nicht für mich zumindest oder nicht für das gemeinsame Projekt, dann unterstelle ich ja ununterbrochen eben die anderen Dinge. Also da kommt dann nichts Gemeinsames zusammen. Ich glaube, das Gemeinsame bedeutet wirklich Vertrauen aufbauen, gemeinsame Sprache, gemeinsames Verständnis in dem Fall ist es ein Produkt oder ein Marktplatz, aber ich sage das so allgemein, weil es gilt fast für alle Gruppen, die irgendwas Gemeinsames neu machen. Man sagt immer zusammen streiten, es ist tatsächlich manchmal ein Weg des hin und wieder des Auseinandersetzens. Aber da muss man dann halt wirklich durch und viel, viel auch reden und erklären. Manchmal denkt man, das dauert zu lang. Also ich bin sehr ungeduldig. Mir dauert es dann oft zu lange. Ich verstehe das überhaupt nicht, warum mir der andere nicht versteht. Aber manchmal kommt man dann drauf. Natürlich, wenn ich einen Physiker oder jemanden, der aus der Naturwissenschaft kommt, der kann mit so gemeinsam und soft und Dingen einfach überhaupt nichts anfangen. Der hat überhaupt keine Vorstellung drunter und umgekehrt auch nicht. Und da muss man einfach dann durch, bis es aber geformt ist und dann geht's gut.
Was ist in deiner Erfahrung nach hilfreich in dieser Phase des sich Zusammenraufens und eine gemeinsame Sprache finden und einmal über diese Klüfte, die es da auch gibt, hinwegkommen, ne? Wo man, also so wie ich das kenne, glaubt man ja am Anfang, man redet vom Gleichen, ne? Man verwendet irgendeinen Begriff, keine Ahnung, gemeinsam oder was auch immer, und glaubt, es sprechen alle vom Gleichen und in Wirklichkeit hat jeder Mensch ein völlig anderes Bild im Kopf, ne? Also ich denke, die erste Phase ist immer überhaupt zu realisieren, dass es die Unterschiede gibt. Das muss man ja auch erst einmal irgendwie checken. Und was ist deiner Erfahrung nach dann hilfreich, um sich da anzunähern? Und also hast du da bestimmte Methoden oder Techniken oder so herausgefunden? Auch wie baut man Vertrauen auf? Wie hört man gut zu?
Also man kann immer wieder Techniken, Methoden anwenden. Das heißt nur lange nicht, dass sie dann wirklich auch ankommen. Das ist eine Illusion. Ich glaube schon, also wir haben schon zu Beginn versucht, einfach auch interne Workshops zu machen. Und es ist auch wirklich darum gegangen, zu sagen, was ist uns wichtig? Was verbinden wir damit? Und also wirklich Brainstorming-Worte aufzuschreiben und dann zu erklären, was man denn damit verbindet. Was sind die Assoziationsketten? Und daran erkennt man dann sehr leicht, wo die Assoziationskette oder welche Bedeutungen bestimmte Worte bei jeder Frau, jeder Mann haben. Und dann erkennt man sofort die Unterschiede vor allem.
Das finde ich ja spannend. Das
ist eine interessante Idee. Und man kennt auch dann schnell die unterschiedlichen Persönlichkeitstypen. Und wenn man das mal erkannt hat, dann hat man sie zwar erkannt und kann besser aufeinander eingehen. Das heißt aber noch lange nicht, dass es immer gelingt, natürlich.
Ja. Fällt dir da vielleicht zufällig ein Beispiel ein zu so einer Assoziationskette oder diesen ganz stark unterschiedlichen Persönlichkeiten?
Ich versuche es gerade, ich habe es da drüben gerade einen riesen Plan, wo wir unsere ersten, wir haben dieses erste große Sheet, was für uns wichtig ist, immer noch aufgeklebt. Manchmal gehe ich vorbei, denke mal, was stimmt davon? Ich glaube, einiges hat mit Ordnung und Unordnung zu tun. Mhm. Das wird natürlich nie so begrifflich verwendet. Mhm. Aber manche Menschen sind stark strukturiert. Also die sind sehr logisch, stark strukturiert und genau, wie man eigentlich auch Dinge angeht. Die brauchen ein starkes Gerüst vorneweg und sagen, okay, ich mache zuerst die Strategie, dann muss ich irgendwie die Welt ordnen und dann weiß ich, wo ich anfangen kann. Mhm. Und dann gibt es den anderen Typus, der einfach sagt, weißt du was, wir beginnen jetzt einfach, wir schreiben es jetzt einfach auf einen Zettel aus und dann werden wir schon sehen, was draus wird. Mhm. Und dann werden wir den nächsten bauen und dann gehen wir hin. Und da diese Balance zu finden. Und vor allem diese beiden Typen sind nicht immer so leicht. Also es gibt ja kein Schwarz und kein Weiß. Ja? Mhm. Jeder trägt das eine wie das andere in sich. Nur das fällt mir schon auch also in anderen Projekten auch immer wieder, das zusammenzubekommen. Und das Spannende ist auch, wenn man so unterschiedlich ist und unterschiedliche Herangehensweisen hat, dass man dann wirklich sagen muss, dass das Team einfach mehr bringt, weil man die eigenen blinden Flecken natürlich hat. Mhm. Also wenn man gerade manchmal auf der strukturierenden Ebene ist und sagt, man hat ja genau den Plan und den wird man jetzt so abarbeiten, ist es natürlich nie, dass Pläne so hundertprozentig funktionieren. Da ist jemand, der dann sagt, passt auf, wenn das jetzt nicht funktioniert, macht gar nichts, dann machen wir das so irgendwie. Und auch dieses mutig, man macht es jetzt anders, so, dann auch oft ganz hilfreich ist. Und umgekehrt, wenn der andere einfach die Sachen nur so macht, dann wieder ein bisschen Struktur reinbringt, das ist auch hilfreich.
Du hast dich ja auch viel mit Online-Beteiligung und so weiter beschäftigt. Was sind denn da deine Erfahrungen? Inwieweit ist es möglich und inwieweit ist das, was du jetzt beschrieben hast, eigentlich, also wie weit braucht es da doch den direkten persönlichen Austausch im unmittelbaren Kontakt?
Ich habe mich fast, wie gesagt, jetzt schon seit 10 Jahren mit dieser Online-Dialogen und so weiter auseinandergesetzt. Und auch mit sehr viel Tools und der Technik und was es braucht und Qualitätsstandards etc. Aber die Technik alleine macht es nicht. Und ich habe jetzt in letzter Zeit bemerkt, gerade in dem Projekt, in diesem Projekt, ist ein Energieprojekt, also sprich, wo es mit diesen Erzeugern, wo es um wesentliche Entscheidungen geht, dass es da sehr viel mehr persönlichen Kontakt braucht, als ich je vermutet habe. Also ich sag mal so, ich bin jemand, der auch über große Distanz, also ganz wunderbar, jetzt diesen Podcast macht, mit dir redet, auch lachen kann, scherzen kann. Also da gibt es irgendwie keine Vorbehalte. Ich schalte das ein und dann finde ich, gut, das ist so, wie wenn du mir fast gegenüber sitzt und passt. Ja. Und das geht aber nicht allen Menschen so, dass sie diese Nähe aufbauen können. Also manche brauchen dann die persönliche Nähe, um offen und einfach ihre Dinge zu sagen. Und da braucht es dann tatsächlich die persönliche, die Person, die einfach dann mal zwinkert, mal lacht, mal vielleicht dann doch vielleicht auf die Schulter greift, mal ermutigend ist, oder vielleicht mehr erfasst, was im Raum gerade notwendig ist. Also man ist ja nicht nur isoliert, man ist ja auch von Räumen abhängig, wo man gerade sitzt oder wo man gerade umgeht oder was einem noch beschäftigt. Und das sieht man nämlich dann online. In dem Fall ist das eh schon eine tolle Technik jetzt, weil ich sehe dich und ich kann da ein bisschen rundherum, ach, du hast es gemütlich eingerichtet, du magst Pflanzen und so. Und da sieht man einiges und da kann man drauf eingehen. Aber wenn man sich persönlich sieht, kann man nichts wesentlich mehr wahrnehmen und da muss man halt dieses Maß immer wieder finden. Ich glaube im Übrigen, dass man sich kennenlernen muss und dann sehr viel online, also Techniken dann gut durchführen kann. Wobei, meines Erachtens sind diese Online-Tools schon eine große Chance, Menschen einzubinden, die einfach nicht vor Ort sind. Und das ist eigentlich für mich immer diese Herangehensweise gewesen, mehr Menschen zu erreichen, die vielleicht doch irgendwo mitmachen möchten, doch eine Idee einbringen möchten, als nur die, die einfach vor Ort sein können. Weil wenn man normalerweise macht man Veranstaltungen und wenn er da einer um 18 Uhr nicht dabei sein kann, dann ist er halt dann irgendwie nicht dabei. Und ich glaube, die Kunst geht eher, die Veranstaltung zu machen, den Input, den man dort hat, in eine Online-Welt zu geben, wieder Menschen einzuladen, den Anschluss zu ermöglichen, deren Ideen oder Beiträge dann auch noch zu ergänzen und diesen Austausch mit den vielen irgendwie zu ermöglichen. Also das zusammenzubringen. Das ist für mich immer so eine Motivation gewesen. Warum man eigentlich diese Tools irgendwie auch ausprobieren muss. Man muss schauen, was geht, ja, und was geht nicht. Wo hat es absolute Grenzen? Also je komplexer Themen werden oder wie immer, sagen wir so, nein, nicht komplex, je emotionaler Themen geladen sind, desto schwieriger ist es nur online damit umzugehen. Das ist so richtige Streitgespräche schriftlich zu machen, das geht nicht. Also so jetzt vielleicht schon. Also wenn man sich sieht.
Ja, das
Aber
Sehen macht irgendwie schon viel Unterschied. Nicht? Also
doch.
denke mal so, dass also vom Persönlichen zum Hören, nicht? So das Telefon und so weiter, das war ein Schritt. Nicht? Und ich finde es schon fein,
Genau,
wenn man
das ist
sich auch sehen kann. Nicht? Und ich habe schon auch die Erfahrung gemacht, je besser ich jemanden kenne, desto leichter ist dann auch die Online-Kommunikation, egal in welcher Form, nicht? Weil man
stimmt,
dann
ja.
doch auch zwischen E-Mail-Zeilen oder so eigentlich lesen kann
Echt
und ein
noch was
bisschen
lesen kann.
Stimmung mitkriegt und so.
Stimmt, ja. Und ich meine, vieles ist ja schon online, also so wie wir es jetzt machen, wir sehen uns. Das bedeutet aber gute Internetverbindung, ein gescheiter Computer, ein gescheites Mikro und sonst. Und dann muss das Ganze noch wirklich funktionieren und das dauert, ja. Und das ist nicht ganz so selbstverständlich. Das heißt, ein ganz großer Ressourcenaufwand. Die meisten Online-Beteiligungsprozesse waren ja oft jetzt schriftlich oder gerade mal ein Bild und dann was Schriftliches dazu. Man hat diskutiert. Und da muss man dann sagen, das ist nicht jeder Frau Mann Sache, da zu schreiben, zu lesen und dann sich die Zeit zu nehmen, auch die anderen Beiträge zu lesen. Das bedeutet mehr Ressourcen und es muss einem dann eine gewisse Betroffenheit, es muss auch wichtig sein, dass man das dann wirklich tut. Und das macht nicht allen gleich viel Spaß. Aber auf der anderen Seite denkt man, wenn man jetzt auf Facebook geht und in die Gruppen reingeht, wie viel Zeit da verwendet wird, um mehr oder weniger lustige Diskussionen zu führen. Ist auch beachtlich. Also es geht mehr, als man glaubt.
Was macht deiner Meinung nach den Unterschied? Weil, also das mit Facebook zum Beispiel war jetzt ein gutes Stichwort, nicht? Oder Kommentare irgendwo zu Zeitungsartikeln oder so, ja? Also wo das manchmal ja kaum zu stoppen ist, nicht? Also was hast du eine Idee, was macht den Unterschied? Wann springen die Menschen gern auf und wann ist die Hürde relativ hoch? Ich meine, es ist sicher auch persönlichkeitsabhängig, aber
Naja, wann springen Menschen gerne auf? Also es muss, ich sage jetzt einmal, auch einen gewissen Unterhaltungswert haben. Also jede Kommunikation hat auch einen Anteil von Unterhaltung. Also, und wenn jetzt ein Thema ist, also einerseits ist es natürlich Betroffenheit, das ist das Erste, das immer, warum man aufspringt oder nicht. Das ist mir etwas wirklich wichtig. dann möchte man sich beteiligen, dann äußert man sich oder man gibt Antworten oder schreibt Kommentare, wo immer man ist, oder man gibt Informationen weiter. Ein wichtiger Punkt ist einfach natürlich dann, ja, Unterhaltung. Man möchte einfach vielleicht auch spaßige Kommentare manche lesen oder interessante oder die einem, also es geht nicht um lustig, Unterhaltung ist ja auch etwas interessante, andere Dinge zu lesen. Also das ist ja auch Unterhaltung. Es muss nicht immer spaßig sein, aber es muss für meine Freizeit, das ist in den meisten Fällen passieren die Sachen dann doch in der Freizeit und nicht in der Arbeitswelt. Also gut, es kommen partizipative Prozesse, gibt es natürlich auch in der Arbeitswelt. Aber wenn ich jetzt so ein bisschen an diese Facebook-Sachen, die sind doch Freizeit. Oder auch, wenn ich Partizipation in der Raumplanung oder in der Stadt denke, wo ich irgendwas mitgestalten möchte, da bedeutet es einfach Teilhabe in meiner Freizeit und da muss es dann schon eine gewisse Qualität dann auch noch haben. Also, es muss verständlich sein, das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Ja, wenn ich irgendwie was vorgestellt bekomme, und man denkt, mein Gott, was ist denn das jetzt eigentlich? Den Plan kann ich nicht lesen oder also nicht lesen, ich verstehe überhaupt nicht, was wollen die von mir? Oder es gibt Fragestellungen, dann ist man auch ungern dabei. Dann klickt man sich auch wieder raus und weg. Und manchmal gibt es auch noch so etwas wie eine Orientierungsfunktion. Man möchte ganz gern wissen, was denken die anderen, was sagen die anderen. Kann mich auch vergleichen mit anderen, indem ich ja mit denen rede oder diskutiere oder die anderen Beiträge lese. Ich bin in einem Vergleich, also jetzt in einem positiven Vergleich, man möchte sich selber ja auch, also nicht im Sinne von messen, bin ich besser, bin ich schlechter, sondern was denken andere, was denke ich, unterscheidet sich da was, welche Möglichkeiten habe ich auch in meinem Handlungsumfeld noch? Und das ist ja auch Form vom Lernen. Also Orientierungsfunktion haben nicht solche Dinge auch oft. Also es sind so diese Punkte, warum man eigentlich, und wenn man jetzt einen Partizipationsprozess irgendwo aufgreift oder gestaltet, dann sollte man all diese Punkte ein bisschen berücksichtigen. Dann
Da
kommen sie auch.
spricht die Kommunikationswissenschaftlerin, gell? Du hast jetzt unglaublich viel aus dem Bereich auch eingebracht. Was tust du oder hast du denn schon auf deinem Weg getan, jetzt im Bereich Kommunikationswissenschaft per se?
Eieiei.
Also,
Also, nein, das
welche
finde ich spannend.
Stationen gab es da noch in
Das,
deinem Leben bis
ich habe
jetzt?
Kommunikationswissenschaft ja verhältnismäßig spät studiert. Und ab 96 und dann 2000 ist dann diese, na, ach, was ich, diese Online-Welt dann so richtig losgegangen. Also beschäftigt hat man sich ja schon vorher damit. Aber ich glaube, ich habe das erste Forum Mobilfunkkommunikation in Österreich, das ist wirklich gegeben, wie die Mobiltelefone eingerichtet worden sind, also was sich Verbreitung gefunden haben, hat es natürlich dann Foren gegeben. Die ersten Foren waren das, also immer 99, 98, 99 waren die. Und da hat man schon damals Angst vor der Strahlung dieser Masten gehabt. Ist nicht unähnlich wie jetzt, 5G, nur mein Quantensprung anders, oder wir haben uns schon daran gewöhnt, wie auch immer, oder sind vielleicht auch informierter. Und da war die Frage so, finden in diesen Foren Diskussionen statt oder nicht? Oder hätte es sein können, dass sich die Leute einfach nur aneinander vorbeireden oder nur beflügeln oder nur Statements abliefern und wieder abgehen? Wird da ein Diskurs abgebildet? Und welche Qualität hat dieser Diskurs? Also so haben wir damals angefangen, das haben wir dann analysiert. Dann haben wir 2003, also das ist so ein einzelnes Projekt, das ich versuche jetzt noch ein paar einfach für mich schon auch im Rückblick interessante Punkte zu erwähnen. 2003 haben wir den ersten Weblog in, doch, war meiner ersten Weblogs in Österreich für Unternehmen. Weblogs hat schon
Okay.
viele gegeben, aber wir haben für die Fernwärme einen Weblog gestaltet, die hat durch Wien ein riesen Rohr gelegt, so ein riesen Fernwärmerohr. Und da war eine Wahnsinnsbaustelle natürlich. Und da haben wir gesagt, wir haben die These aufgestellt, wenn ein Unternehmen über ihre Projekte gut informiert, eben in dem Fall auf einem Weblog, weil es ist halt so etwas Redaktionelles, was passiert täglich, dann können sich die Leute rundherum besser informieren, sind besser wissen, wenn irgendwie Staub, Straßenlärm oder sonst noch was, und dann können sie auch vielleicht ihre Zeit oder irgendwie anders einteilen oder gerade in einem Nachmittag nicht zu Hause sein. Oder sie können auch ihren Missmut dort dann hinterlassen, dann kann man ja darauf reagieren als Unternehmen. Und dann haben wir gesagt, also bessere Information, bessere Verständigung in dem Sinn bedeutet eine höhere Akzeptanz, bedeutet weniger Streitfälle etc. Und die Fernwärme hat das damals wirklich auch quasi unterstützt. Also das war eine Kooperation von der Uni. darüber den Weblog gemacht und dann haben wir das natürlich auch analysiert, was die Leute dort gedacht haben, ob das angekommen ist. Das war so ein Meilenstein. Und dann habe ich ganz viele Webseiten auch noch, es sind nicht Usability-Tests, sondern was denken Leute, wenn sie auf eine Webseite kommen, was passiert dann eigentlich, was nehmen sie wahr von einem Unternehmen? Und vielleicht ein Promote, eine für mich interessante Sache war, da haben wir von der Wiener Städtischen ein Projekt evaluiert, die haben eine Webseite gehabt damals und die waren ganz stolz drauf, dass sie ein neues Versicherungsprodukt für Frauen beworben haben, eine Pensionsversicherung. Und sie haben das Palmas-Plakat übernommen. Oder, ich weiß nicht, kannst du dich erinnern? Da waren diese liegenden Frauen mit den langen Beinen von hinten. Und das haben sie verwendet, das war also Doppelverwendung, haben sie ein Werbeabkommen gehabt und damit haben sie ihr Versicherungsprodukt für Frauen. Und waren total begeistert über den Impact, den sie gehabt haben, wie viele das angeschaut haben, wie Klickraten, Wahnsinn, ganz toll. Ich habe dann den Test gemacht und gesagt, das stimmt, sehr hohe Klickraten. Die Frauen finden das nur schrecklich. Die würden alles machen, nur dieses Produkt nicht kaufen, weil es eigentlich quasi... Sie haben das eher als sexuell abwertendes Foto empfunden. Also gerade Frauen, die ihre Pension, das ist ein langfristiges, nachhaltiges Produkt, wo man sich so überlegt, ernst genommen werden will als Person. Und da hat man dann ungern so Fotos, die einfach genau überhaupt nicht dazu passen. Das war für die dann ein großes Aha-Erlebnis zum Beispiel. Und da habe ich auch Online-Kommunikation. Wie wirkt was? Wie kommt was an? Womit arbeiten wir eigentlich? Genau, und dann war halt der nächste Schritt, wie kann man dann wirklich kommunizieren? Also da haben wir eben unter anderem Liquid Participation gegründet. Mit dem
Was ist denn das?
Liquid Participation, ja, das ist eigentlich eine Form von, also will ich überhaupt so weit ausholen, es ist eine Form, wo man sagt, okay, man beteiligt sich wo, man kann aber seine Stimme delegieren. Also das heißt, wir haben irgendein, zum Beispiel zum Thema Gentechnik, gibt es eine Diskussion. Und ich kenne mich jetzt nicht so gut aus, aber ich weiß jemand, der sich gut auskennt, sich in der Diskussion eben dort gut tut. Und ich kann meine Stimme an ihn delegieren, dadurch hat sein Wort ein bisschen größeres Gewicht. Und ich kann aber auch jederzeit, wenn er dann irgendwie Meinung vertritt, die mir überhaupt nicht mehr passt, die Stimme wieder entziehen. Und da wäre halt die Idee gewesen, wenn viele Leute Stimmen delegieren, dass sich dann andere Personen, also nicht quasi jetzt Berufspolitikerinnen und Politiker irgendwie in den Vordergrund, die immer alles wissen müssen, obwohl sie es ja auch nicht wissen können oft, andere Personengruppen vielleicht eben auch wesentlich partizipieren können im politischen Geschehen. Ich kenne bis jetzt kein Projekt, wo das wirklich durchgeführt worden ist. Uns hat aber diese Idee trotzdem gut gefallen und dann haben wir gesagt, Liquid hat ja auch mehr dieses flüssige Beteiligen, online würde das ermöglichen, das habe ich eben vorher beschrieben, zwischen online, offline, diese Mischung, dieses Gemeinschaftliche, diesen Mehrwert zu gestalten und dann haben wir halt unseren Verein Liquid Participation genannt und haben dann sehr, sehr viele Veranstaltungen gemacht eigentlich zu dem Thema um auszuloten, also einerseits Ängste zu nehmen, die Leute zu animieren, was es da alles gibt, was man tun kann, Tools vorzustellen, wie man es tun kann, ja, in diese Richtung. Also da haben wir auch intensiv beschäftigt und auch einen Artikel dazu geschrieben, was gute Online-Beteiligung sein kann, Qualitätsstandards, das mit dem beschäftigen wir uns. Der Max und ich beschäftigen uns immer noch damit und ja, wollen wir auch immer noch Projekte damit machen.
Ich finde das ja auch einen spannenden Gedanken, Kommunikationsprozesse flüssiger zu machen oder zu verflüssigen oder so. Weil wenn man es einmal von der Seite betrachtet, kann man auch überlegen, wie weit sind sie vorher vielleicht starr gewesen oder irgendein anderer Aggregatzustand als flüssig. Ne? Und also was mir jetzt auch so eingefallen ist, so als quasi Assoziationskette, wie du gesprochen hast, ist auch, dass es dann nicht so ein On oder Off ist. Ja? Also wie es zum Beispiel bei einer demokratischen Wahl ist, ich gebe meine Stimme ab oder nicht. Ne?
Genau.
Aber es gibt quasi nichts dazwischen. Nicht? Und auch also so verschiedene Abstufungen, verschiedene Intensitätsgrade eigentlich des Mitentscheidens, finde ich spannend.
Das ist auch das Wichtige. Denk mal, das eine ist die Wahl. Das ist dann, wo man sich entscheidet und die repräsentative Demokratie auch ganz wunderbar ist. Also da wird nichts dran gekittelt. Aber es geht um diese Themen davor, diese Meinungsbildung. Und also einerseits sich selber Meinung zu bilden, dazu hilft schon Partizipation. Also nicht irgendwo teilzunehmen. Bei jeder Teilnahme bekomme ich ja auch Informationen von anderen. Und das Zweite ist natürlich, wenn ich jetzt jemand bin im politischen Prozess und mit meinen Bürger, Bürgerinnen, dann ist es einmal gescheit, auch manchmal zuzuhören. Und insofern sind diese Partizipationsprozesse, also nicht nur im Gesetzeswerdungsprozess oder auch im Ideenstadiumsprozess eben so wirklich entscheidend, wenn ich dann eine wesentlich höhere Akzeptanz habe, beziehungsweise wenn ich keine Akzeptanz habe, es auch dann nicht machen kann. Und weil ja immer wieder gesagt wird, man kann in der Politik nichts ändern und das ist eh alles sinnlos, wenn man sich irgendwie beteiligt und sie tun eh, was sie wollen, hört man ja oft diese Stimmsätze. Und ich habe da noch eine kleine Vorlesung, das heißt Techniken der Kommunikation auf der TU Raumplanung. Und da ist mir selbst in der Vorlesung nochmal ein eingefallenes Beispiel. In Wien, da ist Hilton. Das Riesenhochhaus, das dort jetzt kann man schon sagen, hätte hingebaut werden sollen. Da haben sie die auch zuerst gedacht, sie machen einen Beteiligungsprozess vor Ort, haben sie auch getan, also mit dem Eislaufverein, sie haben auch den dritten Bezirk, also dort die nähere Personengruppe, also die unmittelbar Betroffenen, hatten sie gedacht, die unmittelbar Betroffenen, haben sie mit einbezogen und eigentlich einen sehr schönen Beteiligungsprozess gemacht. Also gar nicht einmal so schlecht, ne? Wunderbar. Also der Eislaufverein ist ja auch ganz zufrieden, dort haben sie hohe Akzeptanz erreicht, weil sie sich dort abgesprochen hat, was der bekommt, was sie nicht bekommen, was das Haus und so hingebaut wird. Was sie dann nicht bedacht haben, dass es dann noch andere Interessenslagen gibt und dass man politisch sich natürlich die Frage stellen muss, okay, wer profitiert vom Mehrwert von mehreren Stockwerken mitten in der Stadt? Und das ist natürlich, da sieht man dann plötzlich, aha, so ein Projekt hat eine größere politische Dimension, also eine größere politische Fragestellung. Und dann haben sie andere gefragt, naja, warum haben Sie nicht die Bauberechtigung für diesen Turm daneben? Ja? Also man sieht da, und bei den Grünen hat es dann auch verschiedene Positionen gegeben. Die einen haben gesagt, naja, wir müssen die Stadt gestalten, verändern, warum keine moderne Stadt? Und die anderen haben gesagt, naja, hallo, wir haben da irgendwie ein Baurecht, das sollte einfach eingehalten werden, soll für alle gleich gelten. Und darüber ist zu diskutieren. Und dann ist noch die letzte Diskussion, was ist schön, was ist nicht schön, das sei immer dahingestellt. Aber das heißt, es gibt. Und dann war die Frage, wer gehört eigentlich dazu der Gruppe dazu, die sich beteiligen muss oder die entscheidungsberechtigt ist? Und was passiert ist im Endeffekt? Das ist ja, hat ja alle Ebenen dann durchschnitten. Die Medien sind dann eingestiegen, haben so Medien sind ja auch klassisch einfach, ist ja auch ein Diskursbestandteil. Also es ist ja nicht nur, was online ist, sondern es sind online und offline die Medien, bis sie dann auch noch die UNESCO ist es, glaube ich, mit dem Weltkulturerbe nicht nur eingemischt hat, sondern die auch ein Teil des besonderen Canaletto-Blicks in Wien irgendwie sich dazu getan hat. Aber lange Rede, kurzer Sinn, bis zum Bundeskanzler, BKA ist es ja gegangen, Bundesregierung, sonst werden wir eingreifen. Also es hat alle Ebenen der Politik erreicht. Und das heißt, es waren mehr Stakeholder offensichtlich als ursprünglich. Und das Besondere ist, es hat sich was geändert. Das Haus wird so nicht gebaut. Also es wird einfach weniger Stockwerke geben, es wird eine andere Kubatur sein, ob das jetzt besser oder schlechter ist. Ich möchte es überhaupt nicht bewerten. Aber Tatsache ist, dass dieser Diskurs und diese eben gemeinsame Diskussion von verschiedenen Ecken und Enden und das Ringen um neue Kompromisse eben schon einen Sinn hat, weil sich was verändert. Und ein neues Ergebnis da ist in der Politik. Und es gibt jetzt ein neues Ergebnis. Und das hätte sich wohl niemand am Anfang gedacht, dass da was zurückgehen muss. War aber. Und das
Auch
finde ich
in
eigentlich eines der Beispiele.
ja.
Ja, einmischen ist wichtig.
Ja.
Miteinander reden und Diskurse führen.
Ich finde es auch spannend, dass offenbar die Frage, wer sind wir bei einem bestimmten Projekt, ja, sprich wer sind
Genau.
die Betroffenen, die Stakeholder und so weiter, gar nicht so leicht zu beantworten ist. Ne? Das heißt, dass man das
Das
Ding
ist richtig.
vorher oft sehr stark kneten muss und aus sehr vielen verschiedenen
Richtig.
Perspektiven anschauen, bis überhaupt einmal dieses Wir
Ja,
entsteht.
genau.
Ne?
Ja.
Und
Das
wir
war einfach mal.
vielleicht
Na,
gar
das
nicht einmal so sehr als verbindendes Wir, sondern eher als die, die überhaupt mitreden wollen, mitreden können, dürfen, sollen,
Genau. Es
vielleicht
ist
auch in
immer
all diesen
demokratisches.
Ausführungen.
Es ist immer demokratisches Problem. Also,
Ja.
Marie-Hilfer-Straße war das Gleiche.
Ja.
Dürfen nur diesen 6. und 7. Bezirk, die Geschäfte hier führen, mitreden, nur die hier wohnen. Also man hat sich nach der Wohnbevölkerung einfach entschieden. Aber da war ja auch ein bisschen Murren, weil gesagt hat man ist, naja, die Geschäfte hier führen oder die Büros den ganzen Tag, die Personen hier sind, dürften nicht mitstimmen, aber die hier wohnen und möglicherweise nur in der Nacht sind, dürfen mitstimmen. Also nein, aber es ist eine Diskussion, wer gehört dazu und welche Tragweite hat das, klar. Mhm. Halt die für wichtige Sache, die man immer besprechen muss. Also nicht besprechen, sondern entscheiden muss man sie ja dann.
Ja.
Wenn das nicht gut klappt, ist schlecht.
Und wenn wir jetzt wieder ein bisschen zurückgehen zu eurem Our Power Projekt, ne, ja. Ich denke mal, da ist so quasi die Stakeholder-Landschaft eine ganz andere. Ja, aber auch zum Beispiel Menschen reinzunehmen oder die Möglichkeit zu haben, die quasi die vorher besprochenen Fans sind, ja, die sagen, hey, ich mag einfach in irgendeiner Weise mitgestalten, zum Beispiel diese Energiewende vorantreiben. Ne, und ich bin jetzt vielleicht, habe vielleicht gar nichts zu tun mit dem Bauern in Oberösterreich oder dem, der da Solar-Photovoltaikanlage am Dach hat, aber das ist meine Form mitzugestalten. Ja, und ich denke mal, das bringt noch einmal eine andere Ebene rein.
Definitiv, ja. Ja, es ist einfach so, diese erneuerbaren Energien, oder ich sage, es geht ja nicht nur, also erneuerbare Energien sind einfach wichtig, um diesen Klimaschutzgedanken also einfach zu realisieren und zu schauen, was kann man wirklich damit dazu tun. Und in der Stadt hat man eh nicht so viele Chancen. Und die Erneuerbaren, was ich schon sehr spannend gefunden habe, von wegen mitgestalten, mittun, wenn man sich vorstellt, den notwendigen Ausbau, um diese CO2-Reduktion oder das Null-CO2-Ziel, sage ich da, 1,5-Grad-Ziele zu erreichen, wird nicht nur mit Förderungen gehen. Und das heißt, wir brauchen eigentlich alle, die in dem Bereich auch investieren können und dementsprechend dann auch hoffentlich wollen. Es ist wirklich eine Notwendigkeit. Und da muss man, glaube ich, viel Aufklärungsarbeit auf der einen Seite leisten oder eben, wie wir diese Plattform ins Leben gerufen haben, dass sich das anders rendiert, dass das einen anderen Wert bekommt, dass man eben da gemeinschaftlich mitgestalten kann. Also wir haben tatsächlich einen Kollegen, der eben auch bei Our Power dabei ist. Der hat im Burgenland eine sehr, sehr große Photovoltaikanlage selber finanziert, weil er sagt, ja, wir brauchen das einfach. Er hat jetzt die Ressourcen gerade und hat eine riesige Freiland-Photovoltaikanlage gebaut, die alleine, glaube ich, bis zu 1000 Haushalte eigentlich versorgen könnte.
Wahnsinn. Boah, Hut ab.
Also muss man immer sagen, das ist natürlich jetzt, unter Anführungszeichen nur Photovoltaik, erneuerbare Energien sind immer sozusagen Teamplayer, die brauchen immer das Wasser und den Wind noch dazu, sonst geht's nicht. Aber um sowas zu realisieren, dass jemand, der jetzt wirklich Ressourcen hat, sie einzusetzen, sagen wir, braucht sie immer einen fairen Preis und deshalb wäre es ihm vernünftig, wenn wir dann von ihm zum Beispiel den Strom kaufen und er dann auch das Geld dafür bekommt, wenn nur dann zahlt sie das für ihn aus. Ich meine, auszahlen reicht man da eh nicht dran, aber es ist zumindest, dass sich die Investitionen wieder zurückverdienen und das ist schon auch eine wichtige Sache.
Ja, auch als Anreiz, also dass man nicht irgendwie das Gefühl hat, man trägt jetzt etwas bei und hat davon quasi überhaupt keine Früchte.
Das geht nicht. Mhm. Und ich sage, die Förderinnen alleine schaffen es einfach nicht, das ist völlig undenkbar.
Nach dem, was du jetzt erzählt hast, denke ich mir, wird auch klarer, warum die Genossenschaft Sinn macht, nicht? Und das, wovon du gesprochen hast, die braucht es die vielen und so. Ne? Um mehr zu bewegen und gleichzeitig, also denke ich mir, es ist ja nicht nur die Tatsache, die da passiert, sondern das hat ja auch was mit Bewusstseinsprozessen und Vorzeigeprojekten und so weiter zu tun und also ich denke mir, solche Projekte, wo es auch stark um dieses Gemeinsame geht, ja, die haben ja auch immer diesen Charakter des Probehandelns, nicht? Von einer Richtung, in die wir uns wahrscheinlich auch bewegen müssen. Nicht? Also ich denke mir, das liefert jeder und leistet jeder Gemeinschaftsgarten und so, ja, dass eben die Menschen durch diese Prozesse gehen, die du beschrieben hast. Nicht? So, einander wirklich verstehen zu lernen, zuzuhören, sich auch zusammenzuraufen, damit umzugehen, wenn man einander gerade fürchterlich auf die Nerven geht oder so.
Ja. Stimmt. Das Interessante bei der Energie habe ich ja gefunden, dass es ja etwas war, das eigentlich sehr ferne liegt. Oder selten denkt man daran, dass man Energiekonsum oder Produktion selber gestalten kann. Und das ändert sich natürlich einerseits durch die neuen Techniken und natürlich auch in dem Fall wiederum gemeinschaftlich. Und da komme ich schon nochmal auf das Gemeinsame zurück. Selbst die EU hat ja letztes Jahr eine Verordnung erlassen. Und zwar, da geht es um erneuerbare Bürgergemeinschaftsanlagen, aber wie heißt sie genau? So, erneuerbare Energiegemeinschaften heißt es. So. Und das ist eine Form, wo es, jetzt gibt es gerade ein Gesetz, das ist, wird gerade so geschrieben, es ist im Entstehen und wird, wir hoffen alle, jetzt wirklich am 01.01.2021 Realität. Das heißt, wenn Leute sich zusammentun, und das können Leute mit Photovoltaik, kein Wasser, aber auch sozusagen eben dann die es verbrauchen, Gemeinschaften bilden, bekommen dann irgendwie Vergünstigungen. Das heißt, entweder wird die Netzgebühr ein bisschen geringer sein oder sie bekommen einen anderen Benefit. Ich weiß nicht, was alles im Gesetz drinnen stehen wird, aber da will ich gar nicht auf die Details eingehen. Das ist jetzt nicht so relevant, aber die werden in jeder Form gefördert werden. Das heißt, Energiegemeinschaften, da sieht man schon die Dezentralisierung des Energiemarkts, wird auch von der EU eben vorangetrieben und alle Staaten werden jetzt diese Gesetze auch umsetzen, also die Verordnung in nationales Recht umsetzen. Und in Österreich sieht man das ganz gut drauf und das finde ich ganz spannend werden, was sich da dann tun wird. Also, das wird man auch lernen müssen. Vor Ort eben das Energie, was eigentlich was Sperriges ist. Ich sage, bei Frauen ist es überhaupt meistens so, ist denn das Strom, Gottes Willen und so. Aber ich glaube, das geht einfach mit sich mit dieser Materie neu zu beschäftigen und dass man da eigentlich ziemlich unmittelbar was tun kann. Und eins ist ja auch klar, dass man, also Strom kann man nicht auch speichern. Und dann ist die Frage, wann speichert man das? Gemeinschaftsspeicher haben zum Beispiel einen höheren Sinn von wegen Kosten und Rentabilität etc., als wenn einer alleine einen Speicher kauft. Und das finde ich auch so spannend. Das ist ein Feld, wo wir uns vor 10 Jahren noch niemand irgendwie nur den Gedanken verschwendet hätte, in Gruppen gemeinsam irgendwas zu tun. Es ist auch völlig denkunmöglich gewesen, weil das war ja einfach unzugänglich. Dass die großen Unternehmen geben, Landesgesellschaften, und das haben die anderen gemacht, die großen, das war nur so gestaltbar. Oder eine Gemeinde, Kommune, wie auch immer das da gestaltet ist, was zu einer Energiegemeinschaft dazu gehört und kann ihren Weg finden. Also es braucht nicht die neue Technik dazu. Also sprich, die neuen Smart Meter werden kommen, die lassen noch viel mehr dann zu an Messgrößen und bessere Steuerung. Aber es geht auch schon ohne diese ganze Technik, kann man auch schon ganz viel neu auf die Wege bringen. Und eben auch ein Teil dieser, sagen wir, Klimaschutzbewegung sein. Ja. Das ist schon eine wichtige Sache.
Ja, und auch eine andere Facette reinzubringen, weil ja auch immer die Frage ist, was kann jeder einzelne Mensch tun, nicht? Außer auf die Straße gehen, protestieren und kein Fleisch essen, nicht mit dem Auto fahren und so weiter. Ne? Aber ich denke mir, das ist eine ganz neue Form der Gestaltung auch. Und ihr seid ja da schon auch Vorreiter damit und offenbar findet das auch Anerkennung, weil ihr habt ja auch einen Preis gewonnen.
Nicht? Stimmt, danke. Dieser Preis, der hat uns selber sehr gefreut. Das war von der Magenta, also der Thunfonds, dieser Technologie- und Nachhaltigkeitsfonds. Die vergeben jedes Jahr einen Preis, haben da ein Bouvoir von 50.000 Euro, was wirklich schon ordentliches Geld ist. Und es haben sich 38 oder 39 Projekte beworben. Wir haben das jetzt gar nicht so ernst gemeint. Wir haben im letzten Abdrücke haben uns auch noch schnell beworben. Das war im November, genau. Hat der Kollege noch sehr, sehr toll, der Ulf hat den Antrag geschickt, ganz froh, und haben uns aber nicht so viele Chancen ausgerechnet. Mein Gott, denkt man, ja, da werden sich so viele bewerben und meine Güte, wie wird das schon ausgehen? Und im Jänner sind wir dann wirklich angerufen worden oder angemeldet worden und haben gesagt, ja, also wir sollen doch irgendeinen Film beisteuern, jetzt genau eine Minute. Und wir haben gedacht, aha, das brauchen sie einen Film. Und dann hat es geheißen, okay, wir sind nominiert. Wir sind unter den ersten 6 nominiert. Und müssen aber beim Pitch noch einmal mitmachen. Und dann haben wir gesagt, das war genau 2 Minuten ein Pitch. Und das war für uns sehr lustig, weil wir zuerst haben wir gedacht, na, der Kollege, der Peter, macht das super, der soll da aufgehen, 2 Minuten, unser Projekt erklären und geht schon. Und dann ist genau von den Kollegen gekommen, dann, na, Uschi, irgendwie die anderen sind eh irgendwie meistens nur Männer, gerade in der Branche und so, und du bist jetzt da dabei, so, wir machen das zu dritt.
Okay.
Und dann haben wir gedacht, also auf der einen Seite finde ich das ja immer sehr schön, ja, aber auf der anderen Seite haben wir gedacht, wie teilt man sich 2 Minuten zu dritt? Und das habe ich wirklich als wirklich kritische Sache gesehen, aber, und das war echt toll, weil wir das dann uns doch geschafft haben, ein Text, jeder hat seinen Teil, das heißt, hat einer einen Text für alle geschrieben, dann hat jeder gesagt, na, rede nicht, weil das kann nicht so sagen, wie du meinst, da sind wir genau bei dem Punkt, wie machen wir das gemeinsam draus? Und dann haben wir uns irgendwie vereinbart, hat dann doch jeder seinen Beitrag gemacht, dann haben wir es aufeinander abgestimmt. Und wir haben das dort wirklich, letztes Wort war 2 Minuten fertig, da durfte keiner länger irgendwie Atem holen oder sonst was. Und haben das dann gut hingekriegt. Übrigens kann man das auf unserer Webseite nachschauen unter News, ist der ganze Pitch abgefilmt gewesen und kann unsere Vorstellung dort sehen. Das ist dann auch in ganz kürzestens unser Projekt natürlich noch einmal erklärt. Und ja, wir sind dann Erster geworden. Das ist vielleicht noch die ganz wichtigste
Ja,
Information. Wir sind Erster
gratuliere.
geworden, haben 20.000 Euro bekommen. Ich sage das deshalb so stolz, weil ich finde es auch toll, dass der Turnfonds das bereitstellt. Auch das ist find ich ganz eine wichtige Sache, dass es sowas gibt. Für uns eine große Hilfe in der jetzigen Phase. Und dann hat es sehr, sehr tolle andere Projekte gegeben. Das muss man sagen, die mich auch sehr fasziniert haben. Da sind drei zweite Preise gemacht, genau. Einen dritten Preis, das war der Publikumspreis. Und ein Beitrag hat nichts bekommen. Genau, so ist es, wenn man eben wo antritt. Aber das war unser Erlebnis und da sind wir sehr stolz drauf, hat uns auch ein bisschen Publizität gebracht und ja, war sehr spannend.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Wohlverdient, kann ich da nur sagen. Du hast gerade die Phasen angesprochen, also dass euch das in der Phase jetzt hilft. Kannst du ein bisschen erzählen, also über die Phasen und wie weit ist denn das Ganze schon gediehen? Also ist das schon
Ja.
operativ oder wo steht es ja da gerade?
Also, wo stehen wir gerade? Wir haben letztes Jahr wirklich die Programmierung der Plattform durchgeführt. Man muss sich wirklich vorstellen, wenn es etwas gar nicht gibt, die ganze Abrechnung dahinter und all diese Sachen sind wirklich komplex. Und das Wissen meiner beiden Kollegen im Zusammenhang ist wirklich einmalig, indem sie das eben zusammentun und eben realisieren, dass das geht. Ja, wir haben die Plattform gebaut. Wir haben, das ist nicht die ganze Webseite, wie schaut das aus, unsere Slogans, unseren Auftritt, Folder etc. Haben ganz viele in Oberösterreich, hat der Kollege auch noch mitgearbeitet, der Norbert Miesenberger, der sehr viele Genossenschaften angesprochen hat. Crowdfunding macht, wir haben 400.000 Euro letztes Jahr eingesammelt. Wir brauchen es tatsächlich einfach noch Ressourcen, um eben diese zweite Phase und dritte Phase der Plattform zu realisieren. Und da geht es vor allem darum, jetzt momentan, also man konnte aus einem Pool, eben aus einem Erzeugerpool den Strom jetzt beziehen und ab 1. April hoffentlich, das ist kein April-Scherz, also ab April kann man sich die Erzeuger tatsächlich selber auswählen. Das heißt, ich kenne jemanden, kann, wenn der auf der Plattform ist, kann ihn wirklich aussuchen, kann den Strom direkt bei dieser Person kaufen. Und das ist jetzt der nächste große Schritt. Klingt das am Anfang vorneweg nicht so kompliziert. Also auf der Webseite lässt sich das leicht umsetzen oder nicht so leicht, das lässt sich umsetzen. Es ist danach die Abrechnung, die es genau bedeutet. Und naja, und dann werden wir die nächsten Phasen, das natürlich zu verbessern, und dann werden wir noch die Beteiligungsprozesse auch noch drauf bekommen. Also, dass man sich wirklich auch finanziell beteiligen kann an Anlagen. Das ist dann, ich würde mal sagen, Phase 3 wahrscheinlich.
Okay, aber das heißt, es gibt schon und es gibt schon Menschen,
Genau.
die kaufen und verkaufen über
Ja,
diese
also richtig.
Plattform.
Wir haben jetzt schon 100 Kunden, also 100 Käuferinnen und Käufer. Ich sage immer, das sind die Pioniere, Pionierinnen, Dienstleister begleitet haben, auch wenn manchmal was nicht so toll funktioniert hat, wo man dreimal vielleicht einmal mit Telefon nachrufen musste und dass man das halt auf die Reihe kriegt. Und das selber 40 Erzeuger und Erzeuger, nein, das ist wirklich mehr Männer, das muss man einfach so sagen. Weiß ich gar nicht. Nein, ich glaube, wir wirklich keine Erzeugerin. Also für den Fall, dass das jemand hört und Erzeugerin ist, bitte kommen.
Pionierinnen vortreten.
Pionierinnen.
Was müssen die Pionierinnen haben, machen können?
Nein, es ist einfach am Anfang ein bisschen mehr Geduld mitbringen.
Also die müssen.
Insofern, weil die Prozesse mal alles austestet und wenn ein Formular oder mal was zum Abspeichern nicht so toll funktioniert hat, dann oder mal mehr Fragen. Wir haben vieles im Kopf und das, wir merken immer wieder, die Sachen stehen noch nirgends in dem Ausmaß, dass man sie wirklich gut versteht. Und da ist uns jedes Feedback dann wichtig. Deshalb Pionierinnen auch, die uns einfach Feedback geben, Anregungen geben, wie wir was anders oder besser gestalten können. Und dann nicht sofort quasi sagen, ihr könnt das nicht, ihr macht das nicht gescheit oder so irgendwie, sondern sagt, na, man ist eben als Pionierin und Pionier dabei und trägt das auch mit und hat ein bisschen mehr Geduld, als man vielleicht bei fertigen Produkten hat. Das ist genau der Punkt.
Okay.
Aber genau, da sind wir jetzt, stehen wir gerade, also wir haben schon unsere Erzeuger, wir können Strom schon liefern, tun wir auch schon. Und eigentlich kann jetzt jeder auf die Webseite gehen und sofort Stromkunde werden. Also nicht Stromkunde, sondern er wird der Kunde von den Erzeugerinnen und bei uns eine Plattformnutzer oder Nutzerin.
Okay. So ist das. Ja, dann wünsche ich euch im nächsten Schritt auch ganz viele Pionierinnen.
Ja.
Und Uschi, jetzt würde mich noch interessieren, wie würdest du denn beschreiben, wir haben ja einen riesigen Bogen gemacht oder so eine Acht von Our Power über die Partizipation und das Gemeinsame, jetzt wieder zurück zu eurem Projekt. Was ist denn für dich der rote Faden also durch dein Leben, dein Gestalten, dein auch Veränderung reinbringen wollen in die Gesellschaft oder für dich?
Ja. Also Veränderung reinbringen, Neues auszuprobieren und Dinge neu zu machen, nicht nur neu zu machen, sondern so zu machen, dass sie vielleicht besser funktionieren, anders funktionieren. Das ist mal was Wichtiges. Aber was mir wirklich zentral ist, ist einfach, warum ich mich mit Kommunikation so intensiv beschäftige, ist eigentlich Verständigung. Also, dass sich Menschen verständigen, eben wirklich verstehen, dass es zu einer neuen Qualität kommt, zu besseren Lösungen kommt, zu besseren Kompromissen kommt, zu besseren Produkten kommt, zu einem besseren Austausch kommt, zu besseren gemeinsamen Handeln kommt. Also das ist, glaube ich, das ist wirklich ein roter Faden, der sich bei mir immer und überall durchzieht, weil ich glaube, man muss eben alles evaluieren und nochmal anschauen, was kann man nochmal dann anders besser machen, also im Sinne von Verständigung ist ein zentraler Teil. Und was aber jetzt eben für mich interessant war, ist ein Projekt Our Power, eigentlich sich alles findet. Das eine ist die Kommunikation an sich, die klassische Unternehmenskommunikation, aber so klassisch ist es ja nicht, weil es eine Genossenschaft ist. Ich habe ganz andere Beteiligte dabei, also viele Beteiligte dabei. Ich habe eine Community, eine Gruppe, es ist dieses Gemeinsame. Ich muss anders, die Community-Kommunikation, wir sind eine Online-Plattform, daher kommt diese ganze Online-Kompetenz, die ich da irgendwann einmal aufgebaut habe, hinein. Und ich glaube, das wird jetzt auch erst zu Tragen kommen, weil wir ja jetzt quasi den Rollout machen, wenn man das so ganz toll sagen würde. Also es ist die Kommunikation da gut verankert. Energie ist eine tolle Sache, es ist was Soziales, weil es ist einfach mit Klimaschutz zu tun und da trifft sich einfach wiederum vieles. Das Gemeinsame mit der Kommunikation, mit einer sinnvollen Aufgabe in unserer Gesellschaft.
Schön. Das ist auch so ein unglaublich breites Verständnis von Kommunikation, das du da gerade darlegst. Ne? Also weil man hat manchmal ja so ganz verengt eigentlich nur das Sprechen ich weiß nicht, jetzt unmittelbar die schriftliche Kommunikation oder irgendwie so einen kleinen Teilbereich eigentlich nur davon, einmal zumindest im ersten Ansatz im Kopf. Ne? Wie du das jetzt beschrieben hast, das ist wesentlich weitreichender, auch diese Verständigung. Uschi, was macht dir Mut?
Was macht dir Mut? Was macht. Ja, Anerkennung, also sprich Rückmeldung. Also es geht nicht um die Anerkennung, sondern die Rückmeldung. Was läuft gut, was läuft nicht gut, wenn ich da Anregungen oder ins Gespräch komme? Das macht mir Mut, irgendwie Dinge weiter zu betreiben und sie eben, ja, zu betreiben, sie zu tun. Oder irgendwie Lösungen zu finden. Das macht mir absolut Mut, ja.
Okay. Und wofür brauchst du Mut in deinem Leben oder deinem Wirken?
Naja, manche unkonventionelle Wege zu gehen. Also, ja, wenn manche sagen, das geht nicht oder schau, das haben wir ja noch nie gemacht, ja, oder so kann. Man hat aber trotzdem eine Lösung eigentlich im Kopf. Man sagt, na, dann braucht man Mut, sozusagen die Entscheidung zu treffen. Na, da bleibt man jetzt drauf, weil ich sage jetzt einmal auch im Persönlichen, und das ist ja auch ein persönlicher Aspekt, in so einer Gruppe sich zu engagieren. Man entscheidet sich ja auch, andere Dinge nicht zu tun. Und was bedeutet das für einen selber? Was verändert einem auch? Also Arbeit verändert einem ja auch. Also im Sinne von, man beschäftigt sich mit anderen Dingen, manchmal auch neue Freundeskreise, neue Themen. Und da braucht man durchaus manchmal Mut und da kriegt man das Feedback und dann sagt man, okay, da geht es wieder lang und dann macht man wieder weiter und sagt, das ist eine tolle Sache.
Okay, jetzt möchte man noch vielleicht den Zusehenden ein bisschen Mut machen. Wozu möchtest du sie denn ermutigen im Zusammenhang mit deinen Projekten?
Das, was man sieht, das getan werden muss, wirklich zu tun, auch manchmal ein bisschen gegen einen Widerstand und vor allem hartnäckig dranbleiben. Also, also immer meine Erfahrung, es gibt einfach unglaubliche Hänger in jedem Projekt, in jedem Tun. Obwohl man das Licht am Ende des Tunnels sieht und da muss man sich zusammenreißen, sagen, die Passsteine muss man dann zusammenbringen und man muss dranbleiben, weil es fügt sich dann, es fügt sich dann und das wird das Ganze. Und ja, das würde ich allen mitgeben, da einfach durchzuhalten. Also nicht einfach gegen jeden Widerstand durchzuhalten, zuzuhören, ja, sehr gut zuzuhören, die Sachen aufzunehmen, aber ich meine, durchhalten im Sinne nicht vorschnell aufgeben. Also wenn man wirklich mal nicht an einen Punkt kommt, wo es wirklich nicht weitergeht, dann eben zuzuhören und für mich ist auch die Entscheidung zu treffen, es nicht zu tun, das ist auch Mut, aber nicht aufgeben, nur wenn man ein bisschen Gegenwind mal bekommt oder mal andere Meinungen hört, sondern mal wirklich mal schauen, wie ist es mit der eigenen Überzeugung, wie kann man die Leute an Bord bekommen und genau hinhören, genau hinhören. Das würde ich schon jedem auch empfehlen dazu. Das
Okay,
braucht es mit.
wunderbar. Du, liebe Uschi, vielen herzlichen Dank für dieses super feine Gespräch. Ich wünsche euch ganz, ganz viele Pioniere und Pionierinnen vor allem für euer Our Power. Und ich wünsche uns allen super gute Kommunikation im Leben und auf dass das Gemeinsame und die Verständigung leichter wird. Und
Danke für das Gespräch. Es hat mir wirklich großen Spaß gemacht.
fein, mir auch. Danke, Uschi, Baba.
Danke.
Ciao.
Baba, ciao.
Ciao.
Ciao.